Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hildegard Krollmann, ein Energiebündel, die ganze Mannschaften auf Trab halten und durcheinanderwirbeln kann. Im Juli 2013 traf ich sie wieder in Hohenpriesnitz, wo sie jeden Tag 2 Bleche Kuchen für die hungrigen Arbeiter gebacken hat und dabei nicht selten das gesamte restliche Küchenteam in ihre Schranken gewiesen hat. Als ich Hildegard im Januar 2011 in Prachandinilayam traf, war sie bereits 79 Jahre alt. Und wie es dann manchmal so ist, sagte sie, ach, ich habe gar nichts zu erzählen, ich kann mich nicht erinnern. Und dann kam sie doch ins Plaudern. Und daran lassen wir sie heute teilhaben. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Hildegard, als wir uns zum Gespräch verabredet haben, ahnte ich noch gar nicht, was mich hier erwartet, wenn ich in deine Wohnung komme. Ein Stuhl mit einem Kleid von Baba, Padukas und einem wunderschönen Bild von dir mit Swami hast du hier in einem Goldrahmen. Was hat Swami denn da in der Hand? Das sieht so aus wie Drähte.
Ja, das sind von seinem Dhoti die ungesäumten Fasern. die beim Waschen abgehen. Und das habe ich von einem Dobi geschenkt bekommen. Das habe ich nur da unten dran gemacht, damit das...
Ach so, das hat dir der Dobi von Swami geschenkt und du hast es da unten einfach ein bisschen aufgeklebt, damit du das nicht verlieren kannst.
Genau, so haben
wir. Aber nun sag doch mal, nachdem ich das alles hier sehe, wie alt bist du auf diesem Bild?
Da bin ich 70 Jahre alt.
70. Kannst du dich noch erinnern, wann du das allererste Mal den Namen Sai Baba gehört hast?
Ich kann es genau nicht jahresmäßig sagen. Es war im Bergischen Land und da war eine Dina Rees zu Gast. Wir sind deswegen hingekommen, weil mein Sohn sehr große Schwierigkeiten mit dem Leben hatte, mit seiner Gesundheit. Er hat als Medizinstudent bei den Anthroposophen anfangen wollen. Er wollte die Medizin erstmal aus der Krankenbettsituation kennenlernen, nicht gleich studieren. Er hatte die Qualifikation schon, den Studienplatz, aber er wollte es wissen. Und in Herdecke damals, da kommen ja viele Leute hin, die austherapiert sind, denen nirgendwo mehr geholfen werden kann und so. Und da wollte mein Sohn erstmal richtig am Krankenbett die Pflege lernen und alles, was dazu gehört, als Zivildienstleistender. Und da ist er mit einem nicht klargekommen. Er in seinem, sag ich mal, positiven Verständnis wollte helfen und sein Bestes geben. Und dieser hat ihn abgelehnt, ich nehme mal an, weil er mit der Krankheit nicht umgehen konnte. Und der ist dann gestorben. Und in diesem Konflikt blieb mein Sohn stecken. Wurde krank, physisch krank, schlimm. Psychologisch konnte man ihm nicht helfen. Die Anthroposophen haben ja alles. Wir haben alles versucht. Ein intelligenter Junge konnte nicht mehr sich erinnern, wenn er die zweite Zeile gelesen hat, an die Zeile davor. Es fiel ihm alles aus der Hand. Also er saß so mit einem Wort neben seinem Leben. Wurde immer dünner, konnte das Essen nicht mehr steuern, er konnte Schlafen nicht mehr steuern. Das Atmen, er rang eigentlich wie so ein Ertrinkender um sein Leben. Und alles, was versuchten, klappte nicht. Und dann geht man ja auf Außenseitersituation.
Also Ausschlag war, dass ihm ein Patient gestorben ist?
Ja, mit dem er unversöhnlich geblieben ist. Das hat mich sehr getroffen, dass er da Schwierigkeiten mit hatte. Er hatte mir schon mal gesagt, die jungen Pflegerinnen, die kriegen einen psychologischen Beistand, aber die Zivilleistenden, die lässt man einfach laufen. In dieser Situation war er furchtbar allein und kam mit diesem nicht zurecht. Und wie gesagt, da sind wir auf diesen Ort gekommen in Osterseifen, da die Dina Rees, da hieß es, die hat Verständnis nicht nur von dieser Welt, die hat auch zu anderen Welten Beziehungen und sowas. Und Betroffene konnten mit ihr in Privatgespräche kommen. Und da fand ich ein Buch von Baba, weil ich ein bisschen Zeit hatte, ich war nur die Begleiterin, und fand auch ein Video. Und da dachte ich, boah.
Wie hieß das Buch, weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht mehr. Weil ich nur das Bild, das orange Bild und Babas sah so anders aus, hatte mich so fasziniert. Und da habe ich da gedacht, ja, wenn das Jesus ist, der geboren worden ist in Indien, dann will ich das wissen. Ich will nicht so vernagelt sein, sag ich mal, wie die Israeliten, die Jesus heute noch nicht anerkennen. Nur weil die einen Thron und einen König erwartet hatten.
Und Jesus hat ja gesagt, dass er wiederkommen wird.
Ja, genau, daran erinnerte ich mich. Das soweit so gut. Diese Dina Rees hatte noch zu meinem Sohn gesagt, du wirst mal ein guter Arzt. Da sagt er zu mir, wieso weiß sie das? Ja, ich sage, es gibt Menschen, die wissen mehr als normale. Und er sagt, das war wie so ein gestandener Baum, sie war so korpulent. Er ist jetzt wieder normal und hat Medizin studiert, hat seinen Doktor gemacht und so weiter. Das dauerte dann noch. Und ja, 97 so ungefähr bin ich hierher gekommen.
Das heißt, du hast das Bild auf diesem Buch nie vergessen?
Nein, das habe ich immer so. Es war wirklich weit weg, aber da habe ich Kurse gegeben, speziell Fastenkurse. Und in einem Kurs begegnete ich einer Frau, auch schon 70-jährig, ich fahre wieder nach Indien, die schon ganz oft hier war. Ich sage, Mensch, wie macht man das mit dem Visa? Was ist ein Ashram? Und so, und mach dies, was aus, dann können wir zusammenfahren. Du organisierst das Ganze. Dann haben wir uns hingesetzt, ja, Pläne gemacht Und dann von Kerala aus sind wir an der Küste gewesen. Und dann stand auf dem Plan hier nach Puttaparthi und dann zu Mutter Amma, glaube ich, hieß die. Gut, und hier in Puttaparthi, ja, sind wir in Ashram, die wusste das alles, wie man das macht. Ja, und dann war das alles sowas wie anders. Ich habe mir, habe ich gedacht, das geht hier nicht. Weil, lass die Kindlein zu mir kommen, so ein Bild hatte ich von Jesus. Dieses Boxen da und dieses Platzverteidigen, wie die Platzhirsche. Ich dachte, das soll ein heiliger Ort sein. Das war also sowas befremdet. Aber wir hatten da eine gute deutsche Gruppe und da habe ich sehr harte Anfragen immer. Wie ist das und wie ist das zu verstehen und so. Und alle Fragen, ich konnte ja mein Englisch, ich war ja schon über 70, mein Englisch ist ja aus den Kriegszeiten so dürftig gewesen, wie es war, aber ich verstand kaum Englisch. Aber in den Tagesspruch war jedes Mal die Antwort und die verstand ich auch.
Die Antwort auf eine Frage, die du...
Eine Frage, die innerlich hatte. Und da hat mich schon, wieso weiß Baba, was ich für eine Frage hatte? Ich war gut in der katholischen Kirche zu Hause und ich habe noch gesagt, wenn mir hier die Freiheit, die ich habe und kennengelernt hatte, genommen wird, wenn ich wieder irgendwo reingepresst werde, dann gehe ich wieder. Das will ich nicht. Gut, und dann, ja, hier hieß es, alle Religionen führen zu einem Gott. Ja, das ist doch die Zukunft, ne? Alles, also was ich hier was vom Baba hörte, da konnte ich sofort Ja zu sagen. Von diesem, was er als Theorie von sich gab, was er so zum Verständnis gab. Und ich bleibe jetzt erstmal hier. Gut, dann haben wir uns hier die Zeit bis zur Rückreise sind wir geblieben. Und dann nachher bin ich nachher 2-3 Mal selber hierher gekommen. Und da waren so einige Erlebnisse, die sind zwar klein, aber die sind so süß, dass wir mit 2 Leuten auf dem Zimmer, die eine, die hatte ihre Kundalini schon erwacht. Und was ist denn Kundalini? Und die tat immer so heilig und deckte mit Blumen. Oh Gott, nein. Also, und waren so völlig fremde Sachen. Ja, ne? Und sie konnte mit mir nicht richtig reden, weil ich das eh nicht so verstand. Naja, gut. Ich war nachher froh, dass er etwas früher wegfuhr. Und da stand auch meine Abreise bevor. Und da habe ich die Tür zugezogen und mein Schlüssel war innen drin. Vorher hatten wir ja einen Außenlocker und jetzt keins. Oh Gott, oh Hilfe, was mache ich denn? Ich bin zu den Sevadals gegangen, haben sie einen Ersatzschlüssel? Nein, haben wir nicht. Zum Office gegangen, haben sie einen Ersatzschlüssel? Hat man doch immer einen zweiten. Nein, haben wir nicht. No, ja, ist ja gut. Dann kam ein Mann mit einem Riesen, wie diese Körbe da sind, voller Schlüssel an und er sortierte schon, er sah ja das Schloss und da hatten wir so eine Handvoll Schlüssel und der allerletzte passte.
Bei Barbara geht es immer auf den allerletzten Drücker, ne? Ja,
pass auf, jetzt geht's aber weiter. Ich konnte meinen Schlüssel rausnehmen und der wusste aber schon und er probierte wieder, passte nicht mehr. Ja, solche kleinen Sachen. Weißt du, dann war mal plötzlich das Fenster geschlossen. Wer hat denn das Fenster geschlossen? Ich unten gefragt, nein, keiner. Also so einfache Dinge passierten. Der eine sagte, ich habe da Rosinen hingestellt, da waren statt 3 Rosinen an Babas Bild nur noch 2 oder so. Aber solche kleinen Dinge passierten da immer, ne? Und nach dem 3. Mal, als ich das dann einordnen konnte, warum das hier alles ist, dass es wo heilig ist, auch viel Schatten ist und dass Baba uns immer sehr am Ego hobelt und so und dass das auch gewollt ist zum Teil, dass wir was draus lernen oder anders verhalten und so. Ja gut, da brauchte ich also von da aus nirgendwo anders mehr hin. Da war das hier mein Ziel.
Nach dir, meinen König.
Dann habe ich dann gefragt, gibt es eine Wohnung hier? Ja, und dann habe ich das alles noch bestimmt. Und dann war ich wieder nach Hause und kam wieder zurück. Und ich hatte den Koffer noch nicht richtig ausgepackt. Nach 2 Tagen hatte die erste Leine. Und dann hat er mich gefragt, how are you? From where are you? Nein, was hat er gefragt? Woher kommst du? Ich sag, von Germany. Wie viel seid ihr? Oh, Swami, ich bin allein. Und dann wollte er schon gehen und dreht sich nochmal um, go. Also das war das Zeichen zum Interview. Und ich da alleine hingestiefelt. Alle hatten, wenn schon, ihre Gruppe im Hintergrund. Und das war schon eine Zeit, wo kaum noch Interviews gegeben wurde.
Das war wann?
2000. Ja, und dann fand ich mich wieder mit dem Ratanlal, den ich vorher sehr abgelehnt habe.
Das war der kleine Mann mit der Wollmütze, der immer im Jesusgarten die Lectures gegeben hat, ne?
Genau. Nicht? Da lief alles hin und als ich merkte, dass er die Frauen so observierten und ich will es ja immer genau wissen, ich weiß nicht mehr meine Frage genau und da hat er mich auch so observiert, also mit so einfachen Fragen wird er gar keine Antwort drauf geben. Da habe ich gedacht, also Wiedersehen. Wen fand ich da? Beim Interview Ratanlal und eine indische Familie, 3 Generationen. Ja gut, und die indische Familie, das mussten alte Devotis sein, die durften Fotoapparat mitnehmen und was so sonst nicht gewohnt. So und gut, und da kam das mit der Wohnung zur Sprache. Ich sage, es war mir sicher, meine Wohnung macht das so, be happy.
Und also wir sind ja nicht beim Fernsehen, er hat dir auf die Schulter geklopft.
Ja, mir auf die Schulter geklopft. Und dann auch, wie er wirklich so ist, wie ein Vater. Wie teuer war die denn, habe ich gesagt. Und er sagt, viel zu teuer. Und ja, was ich denn sonst noch machte, ich sage, ich helfe hier der Monika Müller noch, gebe den armen Leuten beim Essen, da habe ich noch mich sehr damals eingesetzt.
Die Monika sitzt ja im Rollstuhl und hat dieses Old Age Home finanziell sehr unterstützt, also dieses Altenheim für indische Frauen, ne? Und Männer.
Früher war das noch nicht das Altenheim, da hieß nur die Speisung von den Armen, Bettlern oder sowas. Erst im Ort und danach hat es nach draußen verlegt, eben mit dem Bau dieses neuen Hauses. Und da, weil ich ja von der Ernährung kam, habe ich gedacht, Reis und Soße und Reis, das ist krankmachend. Also bringt denen Früchte. Und da habe ich Baba das erzählt, dass ich nicht mehr zu Hause arbeiten muss. Fragt denn, was ich mache. Ich sage, ich brauche zu Hause nicht mehr arbeiten. Aber ich würde hier eben den armen Leuten die Früchte bringen. Und da sagt er, nein, tut es nicht außen. Tut es im Ashram. Und da habe ich ihm noch gefragt, ja, wie soll ich denn im Ashram da armen Leuten Früchte bringen? I give you a room. I give you a room, hat er 3-mal gesagt. Was draus wird, weiß ich noch nicht. Aber was er damit gemeint hat, weiß man bei Baba ja auch nie genau. Na gut. Und ja, und dann habe ich ihn noch etwas Religiöses gefragt, warum wir in der katholischen Kirche immer arme Sünder sind. Und hier müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir Gott sind. Das ist so schwer. Er sagt, ja, I know, but wenn wir dran denken, dass wir arme Sünder sind, das wäre eine Beleidigung Gottes. Oh, das war ja natürlich was Neues, aber ich wollte es noch mal genau wissen, wie das zu verstehen ist. In Wirklichkeit habe ich das nicht verstanden, was er geantwortet hat, denn so viel Englisch konnte ich da noch nicht, ne? Und ja, und ich sollte in der Wohnung glücklich sein und ja, und alles. Er hat dann noch Vibhuti materialisiert und ich wusste, dass das heilig war. Ich gleich geleckt aus der Hand. Er wollte mir ein Papierchen geben, damit ich das mitnehme. Oh, Swami, ich habe schon alles. Ist gut. Man ist da so unbeholfen, aber man spürt so viel Liebe. Er ist ganz anders, als wenn man ihn so draußen, ich meine, in der Zeit ging er noch persönlich und blieb auch stehen und materialisierte Vibhuti. Aber wenn man ihm da persönlich begegnet, man hätte sich wie beim Vater auf den Schoß setzen können. Nur man macht das ja nicht. So, und das andere war, diese englische Familie hatte mich gefragt, ob ich mit Baba und ihnen ein Foto machen könnte. Ja, Kinder, Oma, alle fotografiert. Dann hatte ich den Mut zu fragen, und darf ich denn auch mit Baba? Und Baba sagt, ja,
Und dann kriegte ich, deswegen habe ich das Foto von ihm. Also nur, weil diese indische Familie und ich einfach den Mut hatte, ich möchte jetzt auch. Und dann war noch die Frage im Kopf, ja, soll ich ihn ansehen oder soll ich in die Kamera lächeln? Ja, im Moment so. Und nachher sehe ich das Bild, dass ich viel größer bin als Barbara. Das ist einem so gar nicht aufgefallen, verstehst du? Da denke ich, wie kann ich das so machen? Die anderen saßen alle so heilig daneben.
Ich gucke jetzt mal auf das Bild, du schaust ihn an und er schaut lächelnd in die Kamera.
Ja, genau. Und nachher dachte ich, ich habe andere Bilder gesehen, wo er die Leute an der Hand genommen hat, die er wahrscheinlich länger kennt oder so. Man hätte das machen können, man hätte ihn anfassen können oder gut. Aber ich war sowas wie glücklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Folge war, ich habe der Ownerin damals, die das Haus gebaut hat, erzählt, die Wohnung wäre viel zu teuer und so. Und da kriegte ich dann die Küchenschränke noch dazu und so brauchte ich nicht extra bezahlen.
Ja, so
ist das, obwohl sie gesagt
hat. Es ist ja eine Barber-Devotee, ne? Und weil Barber gesagt hat, es ist zu teuer.
Ja, kriegte ich die Küchenmöbel auch noch bezahlt. Und dann war alles gut, perfekt.
aber ich sehe da drüben eine Robe von Barbara. Was bedeutet das?
Ja, ich war der Meinung, diese Wohnung gehört Barbara. Das war so meine innere Einstellung. Ich wollte nur der Verwalter sein, weil das wirklich so ein Zufall und alles sowas. Und dann gehören auch Padugas dazu. Und früher hat Barbara immer seine eigenen Füße in die Padugas gestellt, aber in dem Jahr wollte er das nicht. Es wurden einfach schon zu viel. Und dann hat er gesagt, fahrt nach Madurai. Und wenn ihr wiederkommt, segne ich alles. Und als wir in Madurai dann dieses schöne Fest hatten und so Padugas gekauft, konnten wir noch zwei Roben kaufen. Eine Robe für Barbara und eine Robe für uns. Und alles hat er nachher mit Handauflegen gesegnet. Deswegen ist die Robe nicht direkt von ihm getragen worden, aber er hat sie berührt. Und diese Wohnung ist für mich also wirklich Barbara der Herr.
Du bist ja katholisch jetzt aufgewachsen, allerdings in einer Familie, die eben sehr offen war. Welche Lehre von Barbara ist denn für dich die wichtigste, also die dich vielleicht verändert hat oder transformiert hat, ist ein großes Wort. Welche seiner menschlichen Werte ist für dich das Wichtigste? Oder was erzählst du zu Hause, warum du nach Indien fährst?
Ja, also ich erkläre zu Hause. Ich habe eine Schwester, die als Nonne im Kloster ist und so. Und da kann ich so von Baba direkt nicht sprechen. Aber ich erkläre immer, da ist die Zukunft, da ist die Einheit aller Religionen. Das ist erstmal das, das kann jeder annehmen, weil alle Religionen streben zu Gott hin. Und das ist doch die Zukunft. Alles andere ist doch Mittelalter. Wenn ich noch meine, ich wäre der Beste und der andere ist der Schlechteste oder sowas. Also das ist die äußerliche Erklärung, warum ich nach Indien fahre, weil das einfach die Zukunft ist. Für mich persönlich ist natürlich seine Kernaussage immer, ihr seid Gott. Das mussten wir wie Phyllis Christel wirklich lernen. Die Phyllis Christel, da hat er davor gescheint, gesagt, sag, du bist Gott. Ich konnte es gar nicht, ganz leid, du bist Gott. Oder nachher musste sie schreien. Das muss ich immer wieder mir sagen, ich bin Gott. Gottes Kind war selbstverständlich. Das ist eine Stufe, die auch die katholische Kirche akzeptieren kann. Das war für mich so selbstverständlich. Wer bist du? Ich bin Gottes Kind. Das war in mir drin. Und ich fühlte mich auch in der katholischen Kirche immer sehr beschützt und immer ein Schutzengel. Also ich hatte keine Angst oder vor irgendwas. Hatte auch wirklich, ja, keine Bedrängnis da oder so. Aber hier geht es viel, viel weiter, nicht? Und dass wir, und da muss ich immer noch dran arbeiten, in mich hineingehen, nicht mehr Baba sehen, wo wir den ja so gerne sehen und immer, aber in mir und nicht nach außen helfen, alles das kenne ich. Ich habe ja eine große Familie. Jedem beistehen, habe ich mit der Muttermilch eingesogen. Das ist für mich überhaupt kein Problem, Seva zu machen oder sowas. Aber für mich ist das Problem, dass nicht du es bist, sondern in mir. Du, der in mir bist oder sogar nachher ich selbst, nicht? Wenn ich das höre selbst. Das ist immer noch eine Schwierigkeit.
Hatte Jesus nicht auch verschiedene Stufen, dass er erst gesagt hat, ich bin Gottes Sohn und nachher ich bin Gott oder irre ich mich da?
Das stimmt. So wie ich im Vater bin und ihr in mir, so seid ihr auch im Vater. Aber das wird in der katholischen Kirche nicht gelebt. Es wird auf der Kanzel verkündet, Gott ist die Liebe. Aber es wird präsentiert, die Hostie und ja, als Taube, Heiliger Geist, Christus, was die Maler da gemacht haben. Und das verinnerlicht man, ja. Wird nur sonntags in der Kirche gelebt, im Gottesdienst kommst du Gott nah oder wenn du die Kommunion empfängst. Aber nicht, dass das immer und jeden Tag, ne, dass Gott in dir ist. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, wird da auch gesagt. Wird auf der Kanzel verkündet, aber es wird nicht gelebt. Ne? Also, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Was ist das denn anders, als dass Gott in mir wohnt? Oder dass ich selber sogar Gott bin? Also, da gibt es so, ja, gibt es immer nur Gott, der auf den Thron gesetzt wird, von außen. Nicht, dass der dein nächster Freund ist, ja, im gewissen Sinne wohl auch, aber immer dieses Sünderverhalten, du bist nichts wert, du musst es erlöst werden und ich weiß nicht was. Das ist schon ein riesiger Unterschied, ne? Und man muss sich mal vorstellen, mein Vater, zu der Generation wurde gesagt, wenn du einmal in die evangelische Kirche kommst, gehst du in die Hölle. Und was die für Vorstellung von der Hölle hatten, Gräuseligkeiten, das kann man sich nicht vorstellen.
Also so diese Bilder, die der Hieronymus Bosch auch gemalt hat.
Nicht, die wurden dann einfach, obwohl, wenn du in der Sixtinischen Kapelle bist in Rom, da gehen auch die Bischöfe reihenweise in die Hölle.
Oh, jetzt machen wir mal einen Moment Pause, bis der Hund sich ausgebellt hat. So, jetzt hat sich der Hund, glaube ich, beruhigt. Jetzt können wir weitermachen. Also, Hildegard.
Ja, muss man da mal sehen. Also ich meine, dass jedenfalls im Mittelalter diese ganzen Kriege, die ganzen Religionskriege, da hat Baba gesagt, also das waren Befehlsausführer, aber wenn du die Einzelnen gefragt hättest, hätten sie das nicht gemacht, also von ihrem Gewissen her. Oder haben es viele eben nicht gemacht. Ne? Meistens waren es doch Religionskriege. Und das ist doch furchtbar. Und das muss doch irgendwann aufhören. Das wissen wir doch spätestens vom Dalai Lama, der das bewirkt. Also nicht zurückschlagen. Aber nur so geht's doch. Und was Swami ja so intelligent macht, der will die transformieren. Er macht nicht irgendwelche Aktionen, sondern innerlich. Es leuchten überall Gruppen auf, die also ein anderes Denken bewerkstelligen. Und das ist doch phänomenal. Also ich finde, Swamis Arbeit, die ist immer phänomenal, wenn du das mal so guckst. Ne? Also hat man gar keine Worte dafür.
Wie im Himmel, so auf Erden.
würde jetzt gerne noch mal auf deine Schwester kommen, die Nonne ist, hast du gesagt. Hast du denn manchmal Kontakt mit ihr? Darfst du da ins Kloster gehen und mit ihr reden?
Ja, jetzt inzwischen, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Sie hat auch ein großzügiges Verhältnis, wie meine Mutter, zu Jesus und so ein liebevolles Verhältnis. Und ich denke mir, ich bin ihr näher als den anderen Geschwistern.
Und was sagt sie dann, wenn du kommst und sagst, alle Religionen sind eins?
Also sie fragt immer, ob ich auch hier eine Messe habe und wir feiern Weihnachten und so und ich bin im Weihnachtschor. Weißt du, so das, was sie verstehen kann. Also schon sage ich ihr, also der Gott ist eins und so und ich greife sie aber nicht an in ihrem Religionsverständnis. Das kann ich nicht machen. Aber sie ist menschlich, sie ist um mein schwesterliches Menschsein besorgt. Ne? Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, das ist klar. Du hast gerade Weihnachten erwähnt. 2 Tage nach Weihnachten hat der Vater Charles ja hier auf Anweisung von Barbara eine interreligiöse Messe gehalten. Warst du da drin? Hast du das gesehen?
Ja, er hat alle Religionen einzeln sich darstellen lassen mit ihrem Äußeren und mit ihren wichtigsten Kernaussagen in ihren heiligen Schriften. Das fand ich sehr, sehr gut. Also das muss ich sagen, da merkt man, wie viel Religionen, selbst die Zoroastren oder wie heißen die?
Die Anhänger von Zarathustra
waren da. Ich weiß wohl, dass sie das Feuer ehren. Aber hatte ich nie gesehen, so, dass hier alles vertreten ist, nicht? Die Israelis und Hindus und so. Die hat er dann alle zusammengeführt und das, die Kernaussage dann machen lassen. Ich fand das sehr schön, mit entsprechenden Bildern dazu. Und Gesängen auch. Also ich fand das sehr schön, genau das, was, ich sag mal, Barbas Ziel ist auch. Und man muss sich ja wundern, dass zumindest in der katholischen Kirche, merke ich das, der Papst spricht wenigstens schon mal mit anderen Religionsführern oder sowas. Das ist ja schon, boah, das sind ja schon Gratwanderungen, wenn auch viel zu wenig. Von ihrem bisschen Thron schon wird ja gesicht, sag ich mal.
Also ich persönlich finde es ja faszinierend, wie die jungen Leute auf den Kirchentagen auch dem Papst zu jubeln. Wie kommt das mit einmal?
Ja, also ich war auf einigen Kirchentagen, auch in Berlin. Es ist so viel Freude da. Das sind die großen Events, die da so ansteckend sind. Wir waren in den Straßenbahnen, haben nur diese wunderbaren Lieder gesungen, mache dich auf und werde Licht. Also von Thésée viel. Thésée hat da sehr viel geöffnet.
Also meinst du, es ist noch so ein bisschen äußerlich oder ist da auch schon ein spirituelles Bewusstsein in der nachwachsenden Generation?
Also in Berlin noch, da waren die Kirchen so voll von Meditierenden, von Jugendlichen. Die haben da stundenlang meditiert. Und es gibt einige Bischöfe, auch in Deutschland, die viel weiter waren, viel offener.
Naja, Küng ist so ein Beispiel, ne?
Ja, Kirche von unten, nicht? Da waren wir ja, also wir waren ja mit Küng auch, ne? Hat sich ja jetzt was beruhigt, zurückgezogen und so. Aber da gibt es noch mehr. Also wie die mit solchen Prozessen wie Drewermann oder Williges Jäger oder sowas, die Mystik und ja, noch andere Aspekte reinbringen, auch wie sie die einfach abservieren, ohne einen fairen Prozess und sowas alles. Das ist schon richtig unmenschlich. Ne? Aber wie gesagt, wir haben in München, ich komme jetzt aus München, da haben wir einen Pastor, das ist ein gestandener Mensch, gestandener Bayer, der hat die Kirche voll, rappelvoll. Der hat meinen jüngsten Enkelsohn getauft, kriegst das königliche Öl, nicht nur ein bisschen, ganz im Kopf, du, unser kleiner König, der hat mit sowas keine Mühe. Der ist nicht so eng auf diese Formalitäten aus. Er hat zu Weihnachten ein Muttergottesbild dahingestellt, eine stillende Frau. Der hat unglaublich viel Angriffe gekriegt. Aber weil er so überzeugend ist, können sie ihm nicht so, weißt du? Er sagt, was soll ich denn machen? Ich habe immer viele Gespräche mit ihm. Wenn mein Messdiener plötzlich entdeckt, er ist schwul, kann ich doch nicht rausschmeißen, ist ein Mensch, der bleibt hier bei mir und so. Der ist locker und der ist menschlich. Und wenn da Leute Taufe haben, dann kommt er in die Familien und guckt sich die Familien an und und gibt sich da menschlich. Der geht zum Oktoberfest und trägt Bier aus in seinen Ferien, damit er irgendwo, was weiß ich, was sponsern kann, ne? In der dritten Welt oder sowas, ein Projekt unterhalten kann. So. Also der scheut sich nicht, die Leute von unten zu holen. Nicht? Die dürfen um seine Kirche, ja, die kein Zuhause haben, da auch campen oder sowas. Es ist, der ist mitten im Leben und das merken sofort die Leute. Und sofort hat er sein Haus voll. Und mein Ziel ist immer mehr zurück, zurück in das eigene Innere. Denn wir sind es selbst, oh Gott. So das so richtig verinnerlicht haben. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Gnade dazu, ein bisschen von oben, ein bisschen Hilfe.
Du fährst ja jetzt in den nächsten Tagen wieder zurück nach Deutschland. Bin aber sicher, du wirst wiederkommen.
Ja, ich habe ihn gefragt, ich soll meinen 80. Geburtstag hier bei ihm feiern. Ja, was ist das denn nicht schön? Nicht? Mit ihm sind wir immer auf dem Weg und
Ich danke dir.
Danke, ja, danke auch.
Damit sind wir für heute wieder am Ende unserer Sendung. Danke an Hildegard Krollmann. Und ich bin sicher, so aktiv und lebenslustig wie Hildegard ist, wird sie noch viele, viele weitere Geburtstage in Prashanthi Nilayam begehen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger.